1. Thessalonicher 3. Wir sind bis Vers 11 gekommen letzte Woche, deswegen geht es heute in Vers 12 weiter. Euch aber mache der Herr reicher und überströmen in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Zuerst gegen die Geschwister und dann gegen alle Menschen. Wie auch wir gegen euch sind. Liebe. Liebe ist die Essenz des christlichen Lebens. Liebe ist die Essenz von Gott. Ist Gottes Natur, Gottes Charakter. Er ist der größte Liebhaber aller Zeiten. Gott ist unsterblich verliebt in dich. Er liebt dich, er mag dich, er ist für dich. Und seine Liebe ist nicht irgendwie so eine verdrehte menschliche Liebe, die selbstsüchtig ist, die fordernd ist, sondern es ist eine selbstlose Liebe, eine gebende Liebe, eine aufopfernde Liebe. Das, was er am Kreuz für uns getan hat. Gott selbst hat sich uns am Kreuz hingegeben. Er hat sich für uns aufgeopfert, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und Jesus hat uns gesagt, dass das Gottes Wille für uns ist. Dass das ist, worum es wirklich in unserem Leben geht, Gottes Liebe zu leben. Er hat gesagt, liebe Gott mit allem, was du bist und mit allem, was du hast, und dann lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Wille. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten mit dieser hingebungsvollen Liebe. Wenn du so lebst, sagt Jesus, hast du das Gesetz erfüllt. Hast du Gottes Gebote erfüllt, Gottes Willen. Lebst du so. Kennzeichne das deine Beziehungen. Wie selbstlos und wie liebevoll bist du. Und Paulus betet hier, dass ihr reicher und überströmender werdet in dieser Liebe. Wir können alle wachsen. Wir sind alle noch nicht dort, wo wir sein können. Wir können alle wachsen in der Liebe. Und er schreibt weiter, um eure Herzen zu festigen, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wieder erinnert er uns dran, wie wichtig es ist, eine ewige Perspektive zu haben. Er setzt die Dinge, unser Leben hier, in eine ewige Perspektive. Warum sollen wir Gott untereinander lieben? Warum sollen wir nicht einfach für den Augenblick leben, für Selbstbefriedigung, für unsere egoistischen Wünsche? Das ist wie die Leute in der Welt leben, oder? Die Gott nicht kennen. Sagen, nimm dir das, was du kriegen kannst, weil irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei. Lass uns fressen, lass uns saufen, lass uns huren, weil morgen sterben wir. Die Philosophie der Welt, sofortige Lustbefriedigung, keine Selbstbeherrschung. Aber warum wollen wir in Liebe leben und heilig leben und aufopfern leben? Warum wollen wir andere höher achten als uns selbst? Und die Antwort ist, weil wir ewige Wesen sind. Ist nicht so, dass wir leben und dann sterben wir und dann ist alles vorbei und alles egal. Nee, wir sind ewige Leben. Paulus sagt uns, Jesus wird wiederkommen. Und er wird die, die ihm vertrauen, zu sich holen in seine ewige Herrlichkeit. Und weißt du was, dort im Himmel wird nicht zählen, wie viel Zeug du in dieser Welt gehabt hast und wie groß du warst in dieser Welt und wie du ausgesehen hast. Aber was zählen wird, ist, wer du bist. Dein Charakter. Welche moralischen Entscheidungen du getroffen hast in deinem Leben. Weil das ist, was dich zu dem macht, was du bist. Und alles andere, all diese Äußerlichkeiten, das wird verbrennen. Das wird nicht Bestand haben. Aber wer du bist und wie du gelebt hast für Gott in dieser Welt, das wird ewig Bestand haben. Und deshalb sollen wir untadelig sein in Heiligkeit. Das Wort heilig bedeutet natürlich einerseits so viel wie rein sein, gerecht sein, sauber sein. Und Jesus hat uns heilig gemacht durch sein Werk am Kreuz. Er hat uns rein gewaschen von unserer Schuld. Wir sind Heilige, sagt die Bibel. Und deswegen wollen wir auch so leben wie Heilige, wie es dem entspricht. Alles andere passt nicht zu dem, was wir sind. Aber die zweite Bedeutung von heilig ist abgesondert sein. Heilig für etwas, für Gott. Na, wir denken an den Tempel im Alten Testament, da gab es die heiligen Geräte. Die waren nur dazu bestimmt, für den Gebrauch im Gottesdienst im Tempel. Also zum Beispiel irgendwelche Schalen, wo sie Weihrauch dargebracht haben, die waren heilig für Gott, abgesondert für ihn, für den exklusiven Gebrauch für ihn, für den Gottesdienst. Und so, wenn ein Priester mit dieser Schale in den Tempel gegangen ist und sie für den Gottesdienst gebraucht hat und dann vielleicht irgendwer zu ihm gekommen ist, gesagt hat, hey, kannst du mir mal deine Schale borgen, ich will eine Suppe kochen, hat er gesagt, nee, das geht nicht, weil die ist heilig. Die ist für Gott alleine da, nur für ihn. Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns erkauft hat mit seinem Blut, das heißt mit seinem Leben. Wir gehören nicht länger uns selbst. Wir gehören ihm. 1. Korinther 6, da heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Seht ihr, Jesus hat euch erkauft. Ihr gehört ihm. Ihr seid bewohnt von Gott. Ihr seid so ein heiliges Werkzeug, abgesondert für ihn, damit er sich ausdrücken kann in dieser Welt durch euch, damit er durch euch dienen kann, damit er durch euch lieben kann. Seht ihr, Gott ist Liebe und Gott möchte lieben und er will das durch uns tun. Und deswegen gebietet er uns zu leben. Er drückt sich selbst aus durch uns. Und wenn wir einander lieben, dann werden die Menschen erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, hat er gesagt. Kapitel 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln, wie ihr leben sollt und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, so dass es Gott gefällt. Und ihr lebt so, preist dem Herrn, und jetzt wächst noch weiter darin, sagt er. Ich mag das. Ist es nicht gut, so ermutigt zu werden, dass dir jemand sagt, hey, du machst es gut, aber komm, du kannst es noch besser machen. Als Christen soll es keinen Stillstand geben in unserem Leben. Wir sollten Menschen sein, die immer weiter wachsen, immer weiter reifen. Weil wenn wir nicht wachsen, dann fallen wir zurück. Es gibt eigentlich nicht wirklich Stillstand. Vers 2. Jetzt wird es sehr spannend, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille. Wow, wer will Gottes Willen kennen von euch? Wer will Gottes Willen kennen? Das ist eine der meistgestellten Fragen. Was will Gott von mir? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Wisst ihr was, ich bin glücklich, dass ich euch das heute Morgen sicher sagen kann. Weil hier sagt uns Gott schwarz auf weiß, was sein Plan ist für unser Leben. Ich kann es beantworten. Seid ihr bereit? Hier kommt's. Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Was ist, seid ihr begeistert? Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist, was Gott will für euer Leben. Heiligung beschreibt diesen Prozess, in dem wir Jesus immer ähnlicher werden. Auf gut Deutsch, das ist Gottes Wille für dein Leben, dass du Jesus ähnlich bist. Das ist sein Masterplan für dein Leben. Das ist, was er tun will in deinem Leben. Gott ist Liebe und er will, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist wunderschön, Jesus ähnlich zu sein. Weil Jesus ähnlich sein heißt auch glücklich sein und heil sein. Und Paulus spricht in diesem Abschnitt hier, im 1. Thessalonicher 4, zwei wichtige Bereiche unseres Lebens an. Und das sind zwei Bereiche, die sehr aktuell waren im Leben der Thessalonicher, in ihrer römischen Kultur, und ich denke gleichermaßen aktuell ist heute für uns in unserer Kultur, weil wir ähneln uns immer mehr an den Zuständen, wie sie damals geherrscht haben. Und Paulus wird uns sehr praktisch zeigen, was es heißt, in diesen Bereichen unseres Lebens Gottes Liebe zu leben. Erster Bereich, den wir uns heute anschauen wollen, ist Sexualität. Das ist nicht überraschend, ne? Das Thema Nummer eins, sehr zentrales Thema. Die wunderbare Tatsache, dass Gott uns als geschlechtliche Wesen erschaffen hat, als Männer und als Frauen, das nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein, oder? Das bringt Spannung, das bringt Aufregung in unser Leben. Wir brauchen nur Radio hören und hören, wie viele Liebeslieder gespielt werden. Oder die Werbung anschauen, wie viel da mit sexuellen Reizen gearbeitet wird. Oder einfach Männergespräche, Frauengespräche anhören. Ich meine, wie viel in unserem Leben dreht sich ums andere Geschlecht? Wie viel dreht sich um Sex? Ich habe irgendwo gelesen, dass Männer zwischen 20 und 30 im Durchschnitt einmal pro Minute an Sex denken. Ich halte das ein bisschen für übertrieben. Ich hoffe, dass ihr jetzt während dieser halben Stunde, wo wir die Bibel studieren, ein bisschen konzentrierter seid. Und Frauen denken angeblich immerhin noch viermal pro Tag an Sex. Aber wie auch immer, ob diese Umfragen stimmen oder nicht, Sexualität nimmt viel ein in unserem Leben. Denk manchmal zu viel. Wir sind überladen mit sexuellen Reizen in dieser Welt. Und das Traurige ist eigentlich, dass immer weniger Menschen heile Sexualität erleben in dieser Welt. Es wird pervertiert wie so vieles, was Gott gut geschaffen hat für uns. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht Brüder. Gott ist der Erfinder von Sex. Das war seine Idee, Leute. Und er hat es nicht nur erfunden zur Fortpflanzung. Ich meine, er hätte es so machen können, dass wir uns ungeschlechtlich vermehren. Aber nee, Gott hat uns als sexuelle Wesen erschaffen. Und er hat Teile an unserem Körper erschaffen, die einzig und allein dazu da sind, um uns sexuelle Freude zu bereiten. Also Gott ist nicht gegen Sex, Gott ist für Sex, war seine Idee. Zweite, was wir verstehen müssen aber, ist, dass Sex viel mehr ist als ein physischer Akt. Leider wird es heute so reduziert auf das Physische, aber es ist viel mehr, das müssen wir verstehen. Sex ist das Verschmelzen von zwei Seelen, das Einswerden von zwei Menschen mit allem, was sie sind. Sex ist ein Geschenk Gottes an Ehepaare, damit sie eine tiefere emotionale, seelische, körperliche Einheit erfahren können. Und das soll ihre Beziehung, das soll ihre Intimität, ihre Einheit in der Ehe stärken. Sex ist wichtig für die Ehe. Schöne Melodie. Jetzt kommt die romantische Hintergrundmelodie, ist ja wunderbar. Sex ist was Wunderbares. Sex ist was Bereicherndes, Leute, wenn es im richtigen Rahmen praktiziert wird. Aber weil es uns Menschen auch wirklich tief berührt, als ganze Menschen in unserem tiefsten Wesen, kann Sex auch was sehr Zerstörerisches sein und was sehr Verletzendes sein, wenn es außerhalb von Gottes Rahmen praktiziert wird, außerhalb von dem rechten Rahmen. Ne, ein Feuer, das im rechten Rahmen brennt, sagen wir im Kamin, kann viel Gutes tun, kann die Menschen wärmen, erfreuen, aber außerhalb des rechten Rahmens kann es sehr viel zerstören, kann ein ganzes Haus niederbrennen, einen ganzen Wald niederbrennen. Und so ist es auch mit Sexualität. Seht ihr, es kommt auf den Rahmen drauf an. Ob es gut ist, ob es heil ist, ob es richtig ist, kommt auf den Rahmen drauf an. Und erinnert euch dran, Gott liebt euch. Und Gott will euer Bestes. Und Gott sagt uns das, was er uns sagt in seinem Wort, nicht weil er uns einschränken will. Nicht weil er uns den Spaß verderben will, sondern weil er uns beschützen will. Weil er uns segnen will, weil er will, dass wir heil sind. In dem Wort heilig steckt das Wort heil drin. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und bitte helft es euren Kindern, euren Jugendlichen zu verstehen. Wir wollen nicht Gesetzlichkeit. Ah, wir tun das, was Gott sagt, weil sonst werden wir bestraft oder sonst sündigen wir. Das ist gar nicht so sehr das Thema. Es geht darum, dass Gott uns das sagt, was er uns sagt, damit wir heil sind. Und wenn wir das verstehen, ist es so viel einfacher, darauf zu hören. Er will uns bewahren, das ist sein Herz. Und seht ihr, er als unser Konstrukteur weiß am besten, wie wir funktionieren und was gut ist für uns und was schlecht ist für uns. Und das gilt auch für Sexualität. Wenn wir wissen wollen, wie ein Auto gut funktioniert, dann lesen wir die Betriebsanleitung. Und da wird dann beschrieben, ob das ein Dieselauto ist oder ob wir Benzin tanken sollen, wie viel Reifendruck wir einfüllen sollen, welche Art von Öl das Auto braucht, dass es gut funktioniert, wie oft wir das Öl wechseln sollen. Vielleicht wird auch beschrieben, dass es ein Sportwagen ist und dass er am besten geeignet ist für die Straße. Dafür ist er gebaut. Es ist kein Geländeauto, mit dem du irgendwo ins Gemüse fährst. Es ist kein Amphibienfahrzeug, mit dem du ins Wasser fahren kannst. Und wenn die Autobauer, die Konstrukteure uns diese Dinge sagen, dann sagen sie das nicht, weil sie uns einschränken wollen. Weil sie irgendwie fies sind und uns die Freude beschneiden wollen. Uns den Spaß verderben wollen. Im Gegenteil. Sie beschreiben uns die Dinge, weil sie wissen, das Auto funktioniert so am besten. Und da werden wir am meisten Freude damit haben, wenn wir es einfach in dem Rahmen benutzen, wofür es geschaffen ist. Und natürlich, du kannst einen Sportwagen nehmen und in den Rhein fahren. Aber es wird nicht heil sein für dein Auto und wird auch nicht heil sein für dich. Du wirst absaufen. Du wirst es kaputt machen. Das ist nicht der rechte Rahmen für dein Auto. Dafür ist es nicht erschaffen. Und die Bibel ist Gottes Handbuch für unser Leben. Da beschreibt Gott uns, wie wir heil leben können, wie wir richtig leben können. Und wenn er über Sex spricht, dann beschreibt er uns, wie Sexualität richtig und heil im richtigen Rahmen ausgelebt werden kann. Und Gott sagt uns, Sex ist für die Ehe geschaffen. Das ist der richtige Rahmen dafür, der heile Rahmen. Das ist die Bestimmung von Sex für die Ehe, für eine Verbindung, in der sich ein Mann und eine Frau, die idealerweise beide Gott lieben, einander hingeben fürs Leben. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Eine hingegebene Liebesbeziehung in einer treuen, exklusiven Liebesbeziehung. Das ist der Ort, wofür Sex geschaffen ist. Das ist der Ort, wo du zur Fülle erfahren kannst, was Gott sich ausgedacht hat, als er uns als Mann und als Frau erschaffen hat. Das ist, wo wir heilen Sex erleben können und genießen können, mit dem wir uns gegenseitig bereichern können und erfreuen können und die Ehebeziehung stärken können und das mit gutem Gewissen tun können. Sieh, der heile Sexualität braucht diesen geschützten Rahmen der hingegebenen Beziehung in der Ehe. Und ja, du kannst dein Auto nehmen, deinen Leib, dich selbst, bildlich gesprochen, und außerhalb dieses Rahmens fahren, kannst in den Rhein fahren. Und wahrscheinlich wird dir das sogar einen Kick geben und irgendwie eine geile Erfahrung geben. Aber du wirst absaufen dabei. Wir zerstören das, was Gott gut geschaffen hat. Und du wirst dich selbst und andere verletzen. Und du wirst es nicht erfahren, was wirklich möglich ist. Mit Sex. Was Gott wirklich im Sinn gehabt hat, als er Sex geschaffen hat. Also Leute, lasst uns drauf hören, auf das, was unser liebender Vater uns hier sagt. Er sagt, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und dann spricht er diesen, einen der wichtigen, einnehmendsten Bereiche unseres Lebens an. Und er sagt, ich will eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, das heißt seinen Leib, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen, die Heiden, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Das griechische Wort, was hier mit Unzucht oder vielleicht auch mit Hurerei übersetzt ist, ist das Wort Porneia. Wort, wo unser Wort Pornografie herkommt. Dieses griechische Wort ist eigentlich ein sehr allgemeines Wort für sexuelle Sünde. Das heißt, es beschreibt jede Art von sexueller Betätigung außerhalb von Gottes Rahmen, außerhalb der Ehe. Sex vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität ausleben, Pornografie, all diese Dinge. Unzucht. Das sind alles sehr zerstörerische, lieblose Verhaltensweisen. Also das Gegenteil von Gottes Liebe, die unser Leben prägen soll. Und doch war Unzucht sehr populär und akzeptiert in der römischen Zeit, römischen Kultur, in der die Thessalonicher hier gelebt haben. Es war eine perverse Kultur. Die haben Sex vergöttert. Sind in ihren Tempel gegangen, haben ihre Götzen angebetet mit Sex. Da gab es die Tempelprostituierten und die haben sogar eine geistliche Entschuldigung gehabt. Das war kulturell akzeptiert, das war kulturell gefördert, Sex außerhalb der Ehe zu haben. Der antike Autor Demosthenes hat geschrieben, wir halten uns Prostituierte zum Spaß, wir halten uns Konkubinen für die täglichen körperlichen Bedürfnisse und wir haben Ehefrauen für die Obhut unserer Familie. Das war die Kultur damals. Unzucht, Sexualität ohne Grenzen war normal im Römischen Reich damals. Und es ist ein Grund, warum das Römische Reich untergegangen ist übrigens. Aber es war kulturell akzeptiert. Hey, jeder tut's. Habt ihr das schon mal gehört? Jeder tut's. Und viele der thessalonischen Christen, die haben früher so gelebt. War normal. Also es ist ein Top-Thema, was der Paulus hier anspricht. Und genauso ist es in unserer Kultur. Die ist sehr ähnlich. In unserer Kultur muss man leider sagen, Sex vor der Ehe ist normal. Pornografie ist ein Milliardengeschäft. Milliardenumsätze. Frei zugänglich. Genauso wie Prostitution. Nach verschiedenen Umfragen, je nach Umfrage, hat jeder zweite bis vierte Verheiratete, die heiraten, schon mal Ehebruch begangen. Je nach Umfrage haben zwischen 35% und 57% aller Deutschen schon mal einen One-Night-Stand gehabt. Also einfach Sex ohne irgendein Interesse an der anderen Person. Eigentlich gebrauchst du im Prinzip die andere Person, die nebenbei bemerkt, Gott der Vater liebt, als Objekt, um dich selbst zu befriedigen. Und das ist so zerstörerisch. Und versteht es, während Sex in der Ehe aufbaut und bereichert, zerstört Sex außerhalb der Ehe, außerhalb von Gottes Rahmen, es zerstört. Es macht kaputt. Und deswegen sagt uns Gott hier im Vers 3, haltet euch von der Unzucht fern. Dass jeder seinen Leib, sein Gefäß heilig und ehrbar bewahrt, abgesondert für Gott. Nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass wir uns nicht von Lust, von unseren leiblichen Impulsen beherrschen lassen, sondern von Gott. Und immer mehr Menschen sind Getriebene, sind Gefangene ihrer Lust. Die sind sexsüchtig, sind pornografiesüchtig. Und dann tun sie Dinge, die nicht ehrbar sind, die nicht heil sind. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Heißt auf gut Deutsch, dass er seinen Bruder nicht beraube. Er beraubt ihn. Wer Sex außerhalb der Ehe praktiziert, beraubt sich selbst. Und beraubt seinen Partner und er beraubt seinen zukünftigen Ehepartner. Die Bibel ist ganz klar, wir haben vorhin gelesen, dein Leib gehört nicht dir selbst. Er gehört Gott. Und wenn ihr 1. Korinther Kapitel 7 lest, da lernt ihr, dass dein Leib deinem Ehepartner gehört. Nicht dir selbst. Deinem Ehepartner oder deinem zukünftigen Ehepartner, wenn du noch nicht verheiratet bist. Und deswegen, wenn du dich jemandem anderen hingibst, dann beraubst du deinen zukünftigen Ehepartner und den deines Partners. Also nochmal, Sex ist nicht nur ein physischer Akt. Ich kann nicht sagen, ich schlafe mit jemandem und dann stehe ich auf wie von einem Essen und ich gehe weg und pff, das war's. Nee, da passiert viel mehr. Es ist das Verschmelzen von zwei Seelen, von zwei Personen, die eins werden. Und es berührt uns in tiefster Weise, in unserem tiefsten Wesen. Seht hier, was eine Psychologin schreibt, Dr. Lehr. Sie schreibt, sexuelle Gemeinschaft beinhaltet machtvolle Emotionen, psychologische, physische und geistliche Verbindungen, die so stark sind, dass die zwei Menschen eins werden, zumindest für einen Moment. Geschlechtsverkehr ist eine intensive, obwohl kurze physische Verbindung, die unauslöschliche Spuren in den Beteiligten hinterlässt. Zu glauben, dass jemand unberührt von einer sexuellen Erfahrung weggehen kann, ist in gefährlicher Weise naiv. Es berührt uns, es macht was mit uns. Genauso Pornografie hat einen Effekt auf uns. Es lässt uns nicht kalt. Das tut was mit dir. Mit deinen Emotionen, mit deinem Kopf. Es speichert Bilder in deinem Kopf. Und das ist das Zerstörerische. Meist unrealistische Bilder. Und dann später vergleichst du deine Ehefrau mit diesen Bildern und du wirst unzufrieden mit ihr. Und es belastet deine Ehe, es beraubt dich. Und wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du nicht verheiratet bist, wo diese Hingabe nicht da ist, dann beraubst du diese Person. Du greifst gewissermaßen in das Herz, in die Seele dieser Person und du reißt ein Stück heraus und nimmst es mit dir. Und genauso bleibt ein Stück von dir bei dieser Person. Und ihr werdet beide ärmer. Ihr werdet beide beraubt. Während Sex in der Ehe die Beziehung, die Einheit stärkt und aufbaut und bereichert, zerstört Sex außerhalb der Ehe deine Seele. Es zerstört eben genau diese Bindungsfähigkeit, diese Fähigkeit, Einheit zu erfahren mit einer anderen Person, mit deinem Partner, mit deinem zukünftigen Ehepartner. Es zerstört die Fähigkeit, eins zu werden. Seht ihr, wir sind wie so ein Klebeband, wie ein Tesafilm. Ist geschaffen, einmal zu kleben. Und ihr könnt das ausprobieren. Wenn ihr Tesafilm nehmt, es einmal anklebt, dann klebt es am festesten. Wenn es runterreißt, es verändert die Oberflächenstruktur. Reißt ein bisschen was mit von der Oberfläche, auf der es geklebt hat. Und beim nächsten Mal, ja, es klebt noch immer, aber ein bisschen weniger. Und beim nächsten Mal wieder weniger. Und beim nächsten Mal wieder weniger. Und wieder weniger. Und wieder weniger. Bis es nicht mehr klebt. Und so ist es mit uns. So ist es mit Sex außerhalb der Ehe. Du bringst jedes Mal mehr Ballast. Mehr Erfahrungen, mehr Vergleiche aus einer alten Beziehung in eine neue Beziehung. Und du bringst seelische Verletzungen mit. Und du, wie gesagt, du lässt einen Teil deiner Seele bei der anderen Person. Und jedes Mal schwächst du diese Fähigkeit, diese geistliche und seelische Einheit und Bereicherung und Intimität zu erfahren, die Gott gemeint hat, als er uns als Männer und als Frauen erschaffen hat. Und du zerstörst es mehr und mehr. Bis am Ende dann nur mehr die leere, mechanische, physische Lustbefriedigung bleibt. Und immer mehr. Und das ist traurig. Und Leute, du kannst es sehen. Du kannst es sehen, wenn du in die Augen schaust von Menschen, die sexuell freizügig leben. Besonders in den Augen der Mädels, der Frauen. Du kannst es sehen. Da ist eine Leere da. Die sind beraubt. Die sind weniger geworden als Menschen. Und wir könnten über viele negative Folgen von Unzucht, das heißt von Sex außerhalb der Ehe, sprechen. Wir könnten reden über die Gefahr, schwanger zu werden. Wir könnten über Geschlechtskrankheiten reden, die übrigens wieder auf dem Vormarsch sind. Ich habe eine abgefahrene Statistik gesehen, staatliche Statistik aus den USA. 65 Millionen Menschen haben Geschlechtskrankheiten. Jeder dritte Jugendliche war schon mal geschlechtskrank in Amerika. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, aber wahrscheinlich nicht viel besser. Ich denke, die sind eher noch Brüder als wir in unserer Kultur. Ist abgefahren. Ich habe gelesen, durch den HPV-Virus werden jährlich Frauen in Deutschland, 100.000 Frauen werden unfruchtbar durch diesen Virus. Ruft über 90% von Gebärmutterkrebs hervor. AIDS könnten wir drüber reden, und die Hauptübertragung von all diesen Krankheiten ist durch Sex außerhalb der Ehe, durch Partnerwechsel. Aber ihr könnt euch selber informieren im Internet über diese Dinge. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Es geht wirklich letztlich nicht drum um AIDS, um Geschlechtskrankheiten, um Schwangerschaft. Worum es wirklich geht bei Unzucht ist, du verlierst einen Teil deiner Seele. Du beraubst dich und deinen zukünftigen Ehepartner, und du beraubst deinen Sexualpartner. Du zerstörst dich selbst und du zerstörst deinen Partner. Das ist die Tragödie von Unzucht, von Unmoral, von Sex außerhalb der Ehe. Das ist traurig. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod, ist Zerstörung. Und das gilt auch für diesen Bereich. Und deswegen möchte Gott uns davor bewahren. Josh McDowell, christlicher Autor, zitiert in seinem Buch The Myth of Sex Education, also der Mythos von Sexualerziehung. Er zitiert dort einen 32-jährigen Mann, der zu ihm gekommen ist und der ihm sein Herz ausgeschüttet hat. Und dieser Mann hat während seiner späten Schuljahre und während seiner Unizeit ein sehr wildes Leben gelebt. Sehr viele Frauen gehabt, häufig Partner gewechselt. Und dieser Mann ist zu ihm gekommen und hat in seinem Herz ausgeschüttet, hat geweint. Und hat Folgendes gesagt, ich zitiere das. Ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt, dass seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken an alte Erfahrungen hochkommen. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Und es zerstört die Intimität in unserer Ehe. Und Gott will das nicht. Gott will, dass du frei sein kannst, dass du es völlig genießen kannst, was er für dich hat. Leute, das ist so heil, was Gott uns sagt. Allein der natürliche Menschenverstand, allein unser Gewissen bezeugt uns das. Ich meine, das ist so befreiend, wenn du wartest. Wenn zwei Menschen heiraten, zwei Menschen in der Ehe zusammenkommen, die keine alten Erfahrungen haben, keine Vergleiche, keine Verletzungen in diesem Bereich, die einfach frei sind. Mann, ich bin ihr King, sie kennt niemand anderen, sie ist meine Queen, sie ist die Größte für mich. Das ist so befreiend. Wir können gemeinsam lernen, wir können uns gegenseitig bereichern, wir können die Fülle von dem erfahren, was Gott für uns hat. Die volle Tiefe der Einheit und der Schönheit in Sex. Nicht nur den Durchschnitt von vielen Erfahrungen mit mehreren Partnern, sondern die Fülle an Einheit und Schönheit, die Gott für uns hat. Das ist so befreiend, das ist so bereichernd. Und man, selbst wenn du da sitzt und nicht übereinstimmst mit mir und wenn du nicht auf Gottes Wort hören willst, hör auf dein Herz. Ich finde das so paradox, dass selbst die Männer, die sagen, ja, ist doch egal, ich lasse die Sau raus, die möglichst viele Frauen haben wollen, dann sich doch eine Frau als Ehefrau wünschen, die noch Jungfrau ist, die sich aufbewahrt hat für sie. Und bei den Frauen ist es dasselbe, auch die wünschen sich einen Mann, der rein ist. Leute, tief im Herzen wissen wir, dass das das Beste für uns ist. Tief im Herzen kennen wir den Konstruktionsplan, wie Gott uns geschaffen hat. Und wir brauchen nur einfache Mathematik anwenden. Wenn du dir einen Partner wünschst, der sich aufbewahrt hat, ja hey, es gibt ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Und wenn du dir einen reinen Partner wünschst, dann musst du bei dir selber anfangen. Musst du dich selber rein bewahren. Und der jungen Leute, das schönste Geschenk, was du einem Ehepartner machen kannst, ist, dass du gewartet hast, dass du dich aufbewahrt hast für ihn. Das macht eure Ehebeziehung zu was Besonderem. Da habt ihr etwas, was du noch nie mit jemand anderen geteilt hast. Du bist dann nicht eine von vielen oder einer von vielen, sondern es ist einzigartig. Und Leute, es ist es wert zu warten. Ich habe noch nie mit jemandem geredet oder jemanden getroffen, der später gesagt hat, Mann, ich bin so froh, dass ich vorher Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin so froh, dass ich mehrere Partner gehabt habe. Wisst ihr, was die meisten sagen? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Und wenn sie den einen Menschen treffen, mit dem sie wirklich ihr Leben verbringen können, sagen sie, Mann, hätte ich nur gewartet. Es ist wert zu warten. Und die jungen Leute, ich möchte euch sagen, ich bin jetzt ein alter Sack für einen Single, ich bin jetzt 36, aber ich möchte mich aufbewahren, ich möchte warten auf den Partner, auf meinen Ehepartner, auf die Frau, die Gott für mich hat. Und ich möchte euch junge Leute einladen und euch herausfordern, mit mir zu warten und dafür zu kämpfen, für Reinheit im sexuellen Bereich. Ja, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und ich behaupte hier nicht, dass ich keine Kämpfe habe. Aber Leute, es ist wert. Und es ist heil. Kämpft dafür. Und lasst euch nicht einreden, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich. Es ist möglich, sich rein zu bewahren, mit Gottes Hilfe. Der allmächtige Gott wohnt in deinem Herzen. Und er kann dich stärken, wenn du dich ihm hingibst, wenn du ihm vertraust. Es ist möglich, Leute. Und ihr Eltern, ihr Großeltern, schlaft nicht. Ist auch eine wichtige Bibelstunde für euch. Helft euren Kindern zu verstehen, warum sie sich aufbewahren sollen. Ich hoffe, ihr redet mit euren Kindern über Sexualität und über diese Dinge, dass sie es nicht nur in der Schule lernen oder vom Bravo oder von ihrer Clique, weil da lernen sie wahrscheinlich das Falsche. Ihr müsst mit euren Kids, mit euren Enkelkids drüber reden. Und ihr müsst ihnen helfen zu verstehen, was heil ist und was gut ist. Und wisst ihr was? Mittlerweile kommt sogar die Welt drauf, dass es stimmt, was Gott sagt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen, die vor der Ehe mit ihrem Partner zusammenleben, eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass die Beziehung in Brüche geht. Ich weiß nicht, warum sie meistens Frauen befragen, wahrscheinlich sind die ehrlicher. Aber 80% der vorehelichen Beziehungen gehen in Brüche. Frauen, die nicht als Jungfrauen in die Ehe gehen, haben eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie später geschieden werden als Jungfrauen. Menschen, die Unzucht vor der Ehe treiben, haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie später eine außereheliche Affäre haben. Ist nicht überraschend, wenn du dich nicht beherrschen kannst, bevor du verheiratet bist, warum sollst du es dann können, wenn du verheiratet bist? Leute, Zufriedenheit mit dem Sexualleben ist in der Ehe höher bei denen, die als Jungfrauen bzw. Jungmänner in die Ehe gehen. Sind frei von Belastungen, auch das ist nicht überraschend. Die können zur Fülle erfahren, was Gott gemeint hat. Frauen, die in wilder Ehe leben, ohne Trauschein, haben eine 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit, Depressionen zu bekommen als Verheiratete. Unverheiratete Frauen, die sexuell aktiv sind, haben eine 4-mal höhere Wahrscheinlichkeit auf Depressionen als sexuell Inaktive. Das ist kein Wunder. Ich lese euch hier einen Auszug vor aus einem Zeugnis einer Frau, die in einer unehelichen Beziehung lebt. Und die ist offensichtlich keine Christin, sonst wird sie es nicht tun. Sie schreibt, du weißt nicht, wie lange die Beziehung halten wird. Selbst wenn du dein Bestes tust, um ihm zu gefallen. Du kannst dir nicht sicher sein, ob es ein Morgen geben wird mit deinem Partner. Aber ich denke, man muss die Dinge halt akzeptieren, wie sie sind. Es beeinflusst dich in vielen Dingen. Du kannst nicht für die Zukunft planen. Du kannst nicht daran denken, ein Auto oder ein Haus zusammen zu kaufen, ein Kind zu haben oder sogar ihn voll zu lieben, wenn du weißt, dass er morgen vielleicht nicht mehr da ist. Ist kein Wunder, das ist nicht der richtige Rahmen. Und Leute, ich habe mir diese Erkenntnisse nicht aus dem Finger gezogen. Wenn es euch interessiert, ich kann euch angeben, aus welchen Studien ich diese Fakten, diese Tatsachen habe, diese Zahlen. Wir Menschen, selbst die von Gott nichts wissen wollen, kommen drauf, dass es stimmt, was Gottes Wort sagt. Wisst ihr was, wir Menschen, wir brauchen die Hingabe in der Ehe für ein heiles Zusammenleben. Gottes Wort hat recht. Und nochmal, er sagt uns diese Dinge, weil er uns beschützen will. Weil er will, dass wir heil sind. Das ist sein Herz. Es ist heil für uns, so zu leben, wie Gott es uns sagt. Und dann gibt er uns jetzt noch zwei Gründe hier. Vers 6, kurz. Heißt es, dass ich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile oder beraube? Erstens, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Gott wird Sünde richten. Hört, was Gott im 1. Korintherbrief im Kapitel 9 in den Versen 9 und 10 sagt. Er sagt, irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, Säufer, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. So ernst ist es. In Unzucht zu leben ist geistlicher Selbstmord und geistlicher Mord an deinem Partner. Es beeinträchtigt deine Beziehung mit Gott. Also wir sehen schon, es hat nichts mit Liebe zu tun, Unzucht. Obwohl Leute manchmal sagen, ja, wir machen Liebe. Nee, ihr macht eine Liebe, ihr macht Selbstbefriedigung. Ihr macht Lust. Hat nichts mit Liebe zu tun, ist im höchsten Maße lieblos. Und dann heißt es da weiter, und das sind manche von euch gewesen. Seht ihr, gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist ein zweiter Grund hier. Und den gibt Gott uns auch hier in unserem Abschnitt. Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Leute, es passt nicht zu dem, wer du bist. Es passt nicht zu deiner Berufung. Du bist ein Heiliger, der Jesus gehört. Du bist berufen, heilig zu leben, ihm ähnlich zu leben. Und in Unzucht zu leben, passt nicht zu dir. Du bist ein Kind Gottes, nicht ein Kind dieser Welt. Du bist in dem Ebenbild Gottes als Person geschaffen. Du bist nicht nur irgendein Tier. Und nur für den Fall, dass du denkst, Mann, der Prediger da ist durchgeknallt, er lebt hinterm Mond, der soll mir seine Philosophie nicht aufs Auge drücken. Ich gehe jetzt gleich mal hier raus und dann könnt ihr mich alle mal. Vers 8. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Du lehnst nicht den Prediger ab, du lehnst Gott ab. Das ist, was Gott uns sagt. Es ist nicht, was irgendein Mensch sich ausgedacht hat. Es ist nicht was, was ich mir aus dem Finger gezogen habe. Das ist Gottes Wort an uns. Ich möchte zum Abschluss kurz darüber sprechen, wie wir uns rein bewahren können. Ganz praktisch. Erstens, nicht durch Selbstvertrauen. Vertrauen auf eigene Kraft. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht nur, wenn wir uns Gott anvertrauen, der in uns lebt. Und zweitens, wenn wir uns ihm hingeben. Wenn wir uns wirklich von ihm beherrschen lassen, wenn wir uns ihm unterwerfen. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, das heißt, lasst euch vom Heiligen Geist beherrschen und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und das ist zuerst mal eine Willensentscheidung. Da fängt es an, mit deinem Willen, du musst es wollen. Du musst reinleben wollen. Das ist der erste Schritt. Und das fängt mit echter Buße, mit echter Umkehr an, wenn du bis jetzt in die falsche Richtung gelaufen bist und nicht so gelebt hast. Du musst es wollen. Dritter Punkt, hier im Vers 13 in Kapitel 3 haben wir von befestigten Herzen gelesen. Wir müssen unsere Herzen befestigen. In den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Psalm 84, Vers 6, da heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sehr gebahnte Wege. Deren Herz, deren Leben auf Jesus ausgerichtet ist. Und wenn deine Beziehung mit Jesus nicht in Ordnung ist, dann wird auch alles andere nicht in Ordnung sein. Da fängt es an. Wir müssen Beziehung mit ihm pflegen. Im Gebet, im Gespräch mit ihm bleiben. Wir müssen unser Herz mit Gottes Wort füllen. Das ist eine andere Art, wie wir unser Herz befestigen können. Römer 12 spricht davon, dass wir unser Denken erneuern. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Daran denkt. Damit füllt euer Denken. Leute, passt auf, womit ihr euer Herz füllt, euer Denken füllt. Deswegen renne ich ständig rum und höre mir Bibelstunden an. Beim Putzen, mit meinem MP3-Spieler, beim Autofahren. Wir werden bombardiert mit so viel Schrott in dieser Welt. Ich brauche einen Ausgleich. Ich muss mein Denken mit Gottes Wort, mit dem, was wahr ist, mit dem, was heil ist, mit dem, was richtig ist, füllen. Ich muss meine Gedanken reinwaschen. Und da ist der Hauptkampf, oder? Ist in unseren Gedanken. Wir brauchen gute Gemeinschaft, gute, heile Freundschaften mit anderen Menschen, die Jesus lieb haben. Wir müssen hier in der Gemeinde sein, in Gemeinschaft, mit anderen Leuten, die biblisch denken. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, unsere Beziehungen beeinflussen uns. Also kurz gesagt, wir müssen unser Leben mit guten Dingen füllen. Das ist wichtig. Vierter Punkt, sei aktiv für den Herrn. Römer 6,13. Stellt doch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Richt dich nicht auf die Sünde aus. Kämpf nicht gegen die Sünde, sondern wende dich ab von der Sünde und folge Jesus nach. Richt dich auf ihn aus. Sei aktiv für ihn. Es gibt keinen Grund, warum junge Leute untätig, faul daheim rumsitzen. Keinen Grund dafür. Dabei kommen uns die blödsten Gedanken, oder? Seid aktiv für den Herrn. Bringt euch ein. Dient dem Herrn. Lebt ein ausgerichtetes Leben. Es wird euch von viel Schrott da oben bewahren. Und dann als fünftes, im Vers 3, haltet euch von der Unzucht fern. Oder 1. Korinther sagt, flieht der Unzucht. Denkt an Josef im Alten Testament, dessen schöne Chefin mit ihm schlafen wollte und ihn gepackt hat, gesagt, hey, mein Alter ist nicht daheim, schlaf mit mir. Und er ist davon gelaufen, hat sogar sein Gewand in ihre Hand gelassen. Er ist weggelaufen. Leute, wir müssen fliehen der Unzucht. Was bedeutet es in deinem Leben, zu fliehen vor sexueller Unreinheit? Kann ich sagen, was in meinem Leben bedeutet? Ein paar ganz praktische Dinge. Es bedeutet, dass ich einen Filter in meinem Internet drin habe, dass pornografisches Zeug erst gar nicht durchkommt. Weil oft, wenn man nachts alleine irgendwo vorm Computer sitzt, ich meine, du musst ja nicht mal hingehen, das Pop-up, ping, plötzlich hast du irgendwie so ein Bild und dann kommt der Kampf los, klicke ich oder klicke ich nicht. Weg damit. Filter rein, dass das Zeug gar nicht erst in meine Nähe kommt. Gehört dazu, dass ich mir keine Filme anschaue, wo Sexszenen drin sind. Das bringt meine Hormone zum Kochen, das bringt mich auf dumme Gedanken. Römerbrief heißt, es treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Gehört dazu, dass wir anderen Geschwistern verantwortlich sind, Brüdern im Herrn. Ich habe schon mal den Chris in Heidelberg angerufen und gesagt, hey du, ich kämpfe gerade mit wirklich blöden Gedanken. Ruf mich morgen an und frag mich, ob ich brav geblieben bin. Das hilft. Das heißt, dass ich nicht an Orte gehe, wo halbnackte Mädels rumhüpfen. Das ist nicht heil für mich. Gehört dazu, dass wir Christen uns nicht besaufen, keine Drogen nehmen. Weil erstens mal ist das Sünde und zweitens einmal tun wir dumme Dinge, wenn wir betrunken sind. Das schwächt unseren Willen. Wir denken nicht klar. Und wir müssen in Gesellschaft sein von Leuten, die uns positiv beeinflussen. Ich muss mich von Gesellschaft, von Leuten fernhalten, die mich verführen, die mich schwächen. In den Sprüchen steht, geh nicht mal in die Nähe des Hauses einer ehebrecherischen Frau. Halt dich fern davon. Wie gesagt, wir haben letzte Woche drüber geredet. Wir dürfen nicht mit Versuchungen rumspielen. In den Sprüchen, Kapitel 6 heißt es, kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Kannst du glühende Kohle im Schoß nehmen, ohne dass du dich verbrennst? Oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hineingeht zur Frau seines Nächsten. Seht ihr in dem Kontext? Sehr grafische Bilder. Muss man nicht erklären, denke ich. Ich habe auch schon gefastet in Zeiten besonderer Anfechtung, wo wir unserem Leib einfach was vorenthalten, wonach er verlangt. Das ist gutes Training. Oder auch wenn wir was tun, worauf du keinen Bock hast. Zum Beispiel Sport zu machen. Ist eine gute Sache. Unser Leib, unsere natürlichen Impulse, die müssen lernen, dass sie nicht uns beherrschen, sondern wir sie. Paulus schreibt, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Und es geht nicht darum, dass er sich wörtlich geschlagen hat, irgendwas Masochistisches. Aber nee, er trainiert sich. Nicht von seinen geistlichen Trieben leiden zu lassen, sondern von Gottes Wort. Und das ist ein Muster, was wir bauen müssen in unserem Leben. Und da kann Fasten schon durchaus mal eine Praktik sein, wo wir das einüben können. Üben können, Nein zu sagen. Denn je mehr du Nein sagst, desto stärker wirst du. Es wird ein Muster gebaut, es wird Charakter gebaut. Je öfter du nachgibst, desto schwächer wirst und desto einfacher wird es zu sündigen das nächste Mal. Wir müssen Wege bahnen in unserem Herzen, gebahnte Wege. Nur ein paar praktische Tipps. Vielleicht sagst du, ich wünschte, ich hätte es vor 10 Jahren gehört. Ich habe leider gesündigt. Was jetzt? Was jetzt? Was kann ich tun, wenn ich schon versagt habe? Gibt es noch Hoffnung für mich? Und ich möchte heute Morgen sagen, ja, es gibt Hoffnung für dich. Weil erstens, Gott hasst deine Sünde, aber Gott liebt dich. Und Gott will dir vergeben. Er will dich befreien. Er will dich heilen. Er will dich reinigen. Er will dich wiederherstellen. Zweitens, du kannst heute eine Entscheidung treffen. Heute, hier und jetzt. Du kannst es Gott bekennen und sagen, Gott, ich habe gesündigt. Und du kannst heute umkehren. Sag nicht mehr, nimmer länger Gott. Bis hierher, aber nicht weiter. Ab heute werde ich anders leben. Ich werde von meinem Freund, von meiner Freundin ausziehen, mit der ich zusammenlebe. Ich werde mich trennen von dem Partner, mit dem ich nicht zusammen sein soll. Ich werde mir einen Filter einbauen ins Internet. Ich werde nicht länger rumspielen. Ich treffe die Entscheidung, der nächste Mann, die nächste Frau, mit der ich schlafen werde, wird meine Ehefrau sein und niemand anderer. Du kannst heute Morgen diese Entscheidung treffen. Und du kannst heute beginnen, heil zu leben und richtig zu leben. Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir werden heute zum Abschluss noch Abendmahl feiern. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, wirklich ernst zu machen und diese Dinge, diese Sünden vor Gott zu bringen. Und zu sagen, ich bekenne dir, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Und ich danke dir, dass du bezahlt hast dafür. Ich möchte es in Anspruch nehmen, vergib mir. Und ich möchte neu anfangen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns auch gerade in sehr wichtigen Bereichen unseres Lebens sehr klar ansprichst. Und dass wir dir vertrauen können, dass es wirklich gut und heil und richtig ist, so zu leben, wie du sagst. Und ich möchte für jeden beten, Herr, der schon versagt hat in diesem Bereich, dass du jetzt zu ihren Herzen sprichst. Und dass sie wirklich Buße tun, Umkehr tun und anfangen können, heil zu leben. Ab jetzt, ab heute. Und Vater, ich möchte um deinen Schutz bitten. Für uns Singles, Herr. Für die, die sich noch aufbewahrt haben. Herr, beschütze uns. Hilf uns, weise zu leben. Hilf uns, diesen geistlichen Kampf richtig zu kämpfen. Und stärk uns, Herr, dass wir uns wirklich aufheben können und bewahren können. Das unserem Ehepartner als Geschenk machen können. Herr, denn du willst, dass wir zur Fülle erleben, was du für uns hast. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass du uns das sagst und dass du in uns lebst, um uns zu stärken, um uns zu begleiten, um uns zu tragen. Du bist wunderbar, Herr. Wir lieben dich und wir danken dir für all den Frieden, für all die Freude, für all das Gute, was du in unser Leben bringst. Und wir bitten dich, jetzt begegne uns, wenn wir Abendmahl feiern und an dich denken. Den Preis, den du bezahlt hast für unsere Schuld. Es uns auch verkündigt, es ist vollbracht. Wir können frei werden. Wir können anders leben. Dafür sind wir dir dankbar. In Jesu Namen. Amen.